Das war I and Dano im Different Intro von C.D. Martin aus dem Jahr 2012, erschienen unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung 3.0 bei CC Mixer, zu finden auf dick.ccmixer.org/files/cdmartin/36262. Hallo und herzlich willkommen im Bermuda-Funk auf 89,6 in Mannheim, auf 105,4 in Heidelberg, 107,45 im Kabel sowie auf bermudafunk.org. Mein Name ist Robert Bienert, ich bin Physiker, also Naturwissenschaftler, und ich habe zwei Musiksendungen hier im Programm des Bermuda-Funks. In der heutigen Sendung geht es allerdings um andere Themen, nämlich um die Pandemie, um Wissenschaft, Meinungsfreiheit. Motivation dafür ist, dass es hier im Programm des Bermuda-Funks vor längerer Zeit Sendungen gab, die sich Impf-Pro und Contra beispielsweise nannten und sich dann eher als Impf-Contra herausstellten. Oder auch, dass es zur Pandemie Sendungen gab mit, ja, ich würde sagen, mindestens fragwürdigen Inhalten bzw. diskussionswürdigen Inhalten. Dann weiterhin gab es auch interne Diskussionen über Pandemieregeln und auch über die Umsetzung von Pandemieregeln, beispielsweise in Räumlichkeiten des Bermuda-Funks oder auch bei der Mitgliederversammlung des Vereins, aber auch bei der Lichtmeile, die jetzt trotzdem leider abgesagt worden ist, weil einfach die Inzidenz in Mannheim zu groß ist und auch die Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg viel zu hoch ist, als dass eine Veranstaltung wie Lichtmeile sicher durchgeführt werden könnte. Und eine weitere Motivation für die Sendung, ich habe ja schon gesagt, es geht auch um das, was hier im Programm schon gelaufen ist dazu oder was laufen kann, ist das Selbstverständnis des Bermuda-Funks. Und zwar heißt es da im Redaktionsstatut in Punkt 4a, nachzulesen auf der Bermuda-Funk-Webseite, Sendungen sollen so offen sein, dass Ergänzungen und Widersprüche möglich sind. Genau diese Freiheit hier nutze ich jetzt in dieser Sendung. Meine Sendung hier soll Ergänzungen und Widersprüche erlauben und ist natürlich so offen, dass das auch möglich ist. Das heißt, wenn jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern da anderer Meinung ist oder von den Sendenden, dann immer her damit. Soll kein nicht in Stein gemeißelte absolute Wahrheit sein, was ich hier erzähle. Dann im Programmstatut heißt es auch noch, dass die Aufgabe des Bermuda-Funks es ist, Diskussionsprozesse anzustoßen und zu fördern. Das möchte ich mit der Sendung hier auch tun. In Punkt 3 heißt es, der Bermuda-Funk möchte die Hintergründe von Ereignissen und Entwicklungen benennen, aufzeigen. Und natürlich sollen Sendungen auch Position beziehen und subjektiv sein. Allerdings muss das transparent sein. Das heißt also, wenn ich einen subjektiven Standpunkt habe oder meine Meinung irgendwo drin steckt, muss ich das natürlich entsprechend kennzeichnen. Von daher, diese Sendung hier ist meine Sichtweise auf bestimmte Dinge, beziehe also unter Umständen ganz klare Positionen. Das vorab schon mal. Dann als freies Radio ist es im Bermuda-Funk natürlich so, dass wir ziemlich viele Sendungen haben, ungefähr 120 meines Wissens. Und da gibt es natürlich keine Senderrichtlinie oder keine Sendermeinung sozusagen. Es gibt also Meinungsunterschiede zwischen den verschiedenen Sendungen und es gibt selbstverständlich auch Meinungsunterschiede zum Publikum, weil natürlich prinzipiell die komplette Stadtgesellschaft Publikum des Senders ist, beziehungsweise mit Livestream sogar die ganze Welt eigentlich. Und diese Meinungsunterschiede sollen natürlich angemessen ausgetragen werden. Das heißt, Kontroversen sollen so dargestellt werden, dass das Publikum sich eine Meinung bilden kann. Und da genau das möchte ich mit dieser Sendung hier auch erreichen. In Punkt 14 geht es zwar eigentlich um religiöse Aspekte, allerdings denke ich, dass dieser Punkt auch wichtig ist, wenn man die Religiosität rausstreicht. Dann bleibt dann nämlich, dass der Bermuda-Funk Fundamentalismus entgegentritt und dass Sendungen keinerlei Missionierung betreiben sollen. Genau das versuche ich mit dieser Sendung auch zu tun. Ich möchte nicht missionieren, sondern meinen Standpunkt auf bestimmte Dinge darlegen. Motiviert ist das Ganze weiterhin durch die Aufklärung im Sinne von Kant. Das heißt, ich möchte euch hier motivieren, euren Verstand zu nutzen, um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukommen. Das heißt allerdings auch, dass ihr mir vielleicht ein Stückchen misstrauen solltet bei dem, was ich hier erzähle. Die Basis von Aufklärung ist natürlich Wissenschaft. Das Besondere an Wissenschaft ist, dass sie keine absoluten Wahrheiten darstellt. Es gibt also nicht die Wissenschaft und es ist immer Kritik auch erwünscht an wissenschaftlichen Standpunkten. Das grenzt Wissenschaft ab zu Religion und Esoterik. Es gibt da ein Beispiel von Vince Ebert, auch ein Physiker, der anhand eines Kühlschranks auf der Bühne den Unterschied zwischen Wissenschaft, Religion und Esoterik darstellt. Und zwar ist er Physiker und Wissenschaftler. und führt jetzt ein Experiment durch. Er guckt in diesen Kühlschrank rein, ob sich darin Bier befindet, weil er am Ende seines Programms ist und gerne ein kühles Bier zum Abschluss trinken möchte. Im Gegensatz dazu postuliert die Religion einfach, dass sich im Kühlschrank Bier befindet, ohne reinzuschauen. Und die Esoterik geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie behauptet, dass sich im Kühlschrank Bier befände, obwohl sie weiß, dass gar kein Bier da vorhanden ist. Der Kühlschrank ist vielleicht sogar leer. Da Kritik natürlich immer erwünscht ist, heißt das, dass wissenschaftliche Ergebnisse reproduzierbar sein müssen und es keine anekdotische Evidenz gibt, sondern eine wissenschaftliche Evidenz. Das heißt also, wenn ich den Kühlschrank 5-mal aufmache, dann ist in der Wissenschaft die Frage, ob sich dann jedes Mal Bier darin befindet. Anekdotische Evidenz wäre, wenn mir jemand erzählt, er hat von jemandem gehört, der im Internet gelesen hätte, dass sich im Kühlschrank Bier befände. Und diese Phänomene, die man dann feststellt, also beispielsweise, ob im Kühlschrank, was im Kühlschrank tatsächlich drin ist, die zu erklären, das ist die Aufgabe von Wissenschaft. Das tut Wissenschaft auch immer. Und zwar basierend auf aktuellen Erkenntnissen. Es gibt also einen Stand der Wissenschaft. Und ich betone extra Erkenntnisse, damit mir nicht jemand nachsagen kann, Stand der Wissenschaft, da ist ja wieder die Rede von der Wissenschaft. Nein, es gibt aktuelle Kenntnisse, also im Plural. Das heißt, wenn jemand ankommt und der Wissenschaft etwas anhängen möchte oder propagiert, man solle der Wissenschaft folgen, ist das natürlich unredlich, weil es die Wissenschaft gar nicht gibt. Es gibt also den Stand der Wissenschaft mit aktuellen Erkenntnissen und diese aktuellen Erkenntnisse können natürlich sich auch ändern, weil, wie gesagt, Kritik erwünscht ist und die Ergebnisse reproduziert, was versucht werden zu reproduzieren und dabei kann es natürlich sein, dass man durch neue Technologien feststellt, das Ergebnis stimmt gar nicht oder wir müssen es ganz anders erklären. Spannender Punkt an der Stelle, weil wir gerade eben ja schon den Unterschied hatten zu Wissenschaft, Religion, Esoterik, dass Religion hier prinzipiell natürlich in der Lage ist, sich zu korrigieren. Auch kann natürlich sein, dass etwas länger dauert. Galileo Galilei könnte davon ein Lied singen. Es hat ein bisschen gedauert, bis seine Erkenntnisse anerkannt worden sind. Aber der Stand der Wissenschaft ist prinzipiell auch möglich, in die Religion einzufließen. Bei Esoterik bin ich mir da nicht so sicher. Dass natürlich der Stand der Wissenschaft mit den aktuellen Erkenntnissen wichtig ist und vor allem auch diesen Stand zu berücksichtigen und dass er sich auch ändern kann, gibt es ein schönes Beispiel, nämlich die Quantenmechanik. Man hat bis vor ungefähr 100 Jahren, 120 Jahre waren es eher, ging man davon aus, dass es die Newtonsche Mechanik gilt. Newton, das war der mit dem Apfel und dem Baum, wie nachgesagt wird. Und für viele Phänomene, die man so im Alltag beobachtet, da funktioniert die Newton'sche Mechanik wunderbar. Man kann damit beschreiben, wie beispielsweise der Apfel vom Baum auf meinen Kopf fällt. Wenn ich jetzt allerdings zu ganz kleinen Strukturen hingehe, wie beispielsweise Atome, Moleküle, Nanostrukturen, dann stelle ich fest, das kann ich mit der Newton'schen Mechanik nicht mehr erklären. Das heißt, ich brauche eine neue Mechanik, nämlich die Quantenmechanik. Und nach dem Stand der Wissenschaft von Newton wäre diese Quantenmechanik nicht da gewesen oder falsch gewesen sozusagen. Jetzt weiß man es besser. Es gibt die Quantenmechanik und das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Kann aber auch sein, dass das der Weisheit letzter Schluss gar nicht ist. Beispielsweise, wenn ich hingehe zu großen Abständen, also in den interstellaren Raum, da gibt es so Konzepte wie dunkle Materie beispielsweise. Kann aber sein, dass das gar nicht stimmt, sondern dass das Newton'sche Gesetz dort gar nicht in der Form gilt, wie wir es kennen, sondern überarbeitet werden muss. Aber das wissen wir nicht. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft versuchen wir das mit dunkler Materie zu erklären, basierend auf den aktuellen Erkenntnissen. Aber wie gesagt, zukünftige Erkenntnisse können anders aussehen und dann gibt es einen neuen Stand der Wissenschaft oder neue Stände der Wissenschaft. Wichtig dabei ist, wenn wir diese Experimente durchführen und versuchen, die Phänomene zu erklären, ist, dass wir unvoreingenommen an diese Experimente herangehen. Das heißt also, wenn ich in den Kühlschrank reinschaue, dann sollte ich keine bestimmte Erwartungshaltung haben, sondern ich sollte das Experiment neutral angehen, vor allem auch einen Bias vermeiden, indem ich beispielsweise nur Kühlschränke aufmache mit Aufklebern von Brauereien dran, sondern ich muss dann in alle Kühlschränke sozusagen reinschauen. Das heißt, ich habe also einen neutralen Standpunkt und nicht den Standpunkt, der mir gefällt. Dafür gibt es auch ein Beispiel aus der Historie der Physik, nämlich den Millikan-Versuch. Der Herr Millikan wollte herausfinden, was die Ladung eines einzelnen Elektrons ist. Die sogenannte Elementarladung. Hat sich dafür ein Experiment überlegt mit kleinen Öltröpfchen, die in einem elektrischen Feld sich vertikal bewegen zwischen zwei Kondensatorplatten. Und wenn die Öltröpfchen aufsteigen, dann haben sie noch einen Auftrieb, weil das Ganze Eigenschaften einer Fluidität hat. Und wenn die Öltröpfchen sinken, dann sind sie natürlich im Gravitationsfeld der Erde. Und er hat dieses Experiment mehrfach durchgeführt, diesen Millikan-Versuch. Er ist auch ziemlich beliebt in physikalischen Praktika oder teilweise auch in Schulen im Leistungskurs. Aber wenn man ins Laborbuch von Millikan reinschaut, das war erst möglich nach seinem Tod, hat es vorher unter Verschluss gehalten, da stellt man fest, dass da Messwerte durchgestrichen sind und andere sind eingekringelt und daneben steht zum Teil sogar Beauty, also schön. Das heißt, Millikan hatte keinen neutralen Standpunkt, er hatte also eine Vermutung, was herauskommen muss als Ergebnis und hat das, was ihm nicht gepasst hat, einfach gekonnt ignoriert. Und das, was ihm gepasst hat, hat er besonders berücksichtigt. Vom wissenschaftlichen Standpunkt her ist das natürlich vollkommen falsch, was er getan hat. Umso interessanter finde ich es eigentlich, dass dieses Experiment weiterhin in der wissenschaftlichen Ausbildung verwendet wird. Und in seltensten Fällen wird tatsächlich darauf hingewiesen. Wissenschaft hat natürlich das Interesse aufzuklären, so wie ich das gerade bei dem Millikan-Versuch getan habe. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es dann aus mit Religion, Esoterik beispielsweise, vor allem gerade Esoterik. Soll man sich damit überhaupt beschäftigen? Esoterik schaut nicht in den Kühlschrank rein, gibt aber das Heilsversprechen. Im Kühlschrank befände sich Bier und die Wissenschaft führt das Experiment durch. Oder überspitzt gesagt, in den aktuellen gesellschaftlichen Kontext kann man sogar die Frage stellen, soll man sich mit absichtlichen Falschbehauptungen beschäftigen? Das ist also nochmal überspitzter und verschärfter. Ein Phänomen, was zum Beispiel in Social Media auftaucht oder in irgendwelchen YouTube-Videos von zum Teil von irgendwelchen Philosophen oder so, ne? Die stellen Falschbehauptungen auf, die relativ einfach widerlegt werden können, um damit Klicks zu generieren. Die Antwort der Wissenschaft ist jetzt, man soll sich mit solchen Dingen nicht auseinandersetzen, denn eine Behauptung im wissenschaftlichen Kontext muss belegt werden und nicht von der Audienz widerlegt werden. Es gibt also eine Bringschuld desjenigen, der eine Behauptung aufstellt. Und ich finde dieses Prinzip sehr gut. Ich denke, das sollte man eigentlich auch im öffentlichen Diskurs so handhaben. Jemand, der eine Behauptung aufstellt, muss diese belegen. Ansonsten ist es erstmal nur eine unbewiesene Behauptung, die man dementsprechend nicht näher betrachten braucht. Wenn man die Behauptung belegen kann, ist alles in Ordnung. Andererseits skaliert das Ganze auch nämlich nicht. Es kann jemand, der solche Falschbehauptungen aufstellt, ja doch in 5 Minuten mehr Sachen behaupten, als ich in meinem Leben überhaupt überprüfen kann. Das Beispiel gibt es auch in dem Bühnenprogramm von Vince Ebert, diesem Physiker. Das heißt aber, dass ich nicht irgendwelche schwarzen Listen anlege mit Leuten, die einfach was behaupten. Nein, ich sage einfach, du hast eine Behauptung, beleg sie, dann glaube ich dir. Und es gibt dann dementsprechend natürlich auch keine Wissenschaftsreligion in dem Sinne. Das heißt, wir haben in der Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Stattdessen haben wir in der Wissenschaft eine Fehlerkultur und wir machen unser Nichtwissen auch transparent. Ein Wissenschaftler, für den ist kein Beinbruch zu sagen, das ist mein Stand der Wissenschaft, alles was darüber hinausgeht, weiß ich nicht. Das ist ganz normaler wissenschaftlicher Alltag. Und die Fehlerkultur ist auch inhärent in der Wissenschaft drin. Ich führe ein Experiment durch, versuche es zu reproduzieren, stelle fest, es stimmt nicht. Und dann veröffentliche ich meine Ergebnisse dazu. Und die Wissenschaftler, deren Ergebnis es geht, beschäftigen sich damit, ohne dass sie dem anderen gleich Lüge an den Kopf zu schmeißen. Ja, man beschäftigt sich damit. Dass Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten liefert, heißt auch leider, dass Naturgesetze nicht verhandelbar sind. Naturgesetze existieren in der Form, so wie ich sie nur nach dem Stand der Wissenschaft weiß. Ich kann aber nicht hingehen und sagen, na, Gesetz ist Gesetz, ne? Gesetze kann man ändern. Das funktioniert nicht. Ich brauche also, wenn ich Naturgesetze quasi revidieren möchte, neue wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, keine gesellschaftlichen Erkenntnisse. Das ist sogar noch viel schlimmer. Wissenschaftliche Gesetze oder Naturgesetze sind nicht demokratisch. Also, sie sind so, wie das Experiment das ergibt und ich das so erklären kann. Das heißt, auch Meinungen über solche Phänomene beispielsweise über Wissenschaft sind nicht gleichberechtigt. sondern sie müssen plausibel sein im wissenschaftlichen Sinne. Das heißt, sie müssen belegbar sein und reproduzierbar sein. Wenn ich nämlich ankomme und alle Meinungen, egal wie wissenschaftlich sie sind oder nicht wissenschaftlich sind, auf die gleiche Stufe stelle, erstmal, weil ich sage, ja, ist demokratischer Konsens, wir haben Meinungsfreiheit, dann gebe ich mich in die Gefahr, eine falsche Balance herzustellen, weil dann nämlich eine Person, die absichtliche Falschbehauptungen aufstellt, unwiderlegt, nicht reproduzierbar, auf der gleichen Stufe steht, wie beispielsweise 10 Wissenschaftler mit ihren Ergebnissen. Vom wissenschaftlichen Standpunkt kann das nicht sein, vom gesellschaftlichen Standpunkt ist das natürlich fatal, weil dann Leute eine Bedeutung bekommen, die sie inhaltlich gar nicht haben. Heißt allerdings auch, es gibt nicht die eine Wahrheit. Das heißt also, diese 10 Wissenschaftler, die da stehen, können auch tatsächlich 10 verschiedene Erkenntnisse gewonnen haben, die sie auch erklären können und belegen können. Zu einem Sachverhalt. Ein Sachverhalt muss ja nicht immer die eine Wahrheit haben. Es kann ja verschiedene Aspekte dabei geben. Meinungen sind natürlich trotzdem von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber auch die Kritik daran ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dazu kommen wir später noch hier in der Sendung. Was da natürlich eine gewisse Schwierigkeit ist, wenn es um Wissenschaft geht, dass sie mitunter kompliziert ist und ich auch dann gerne der Versuchung erlegen könnte, einfache Antworten, gerade für komplizierte Dinge, sind einfache Antworten immer sehr attraktiv. Aber die Erfahrung zeigt, dass nicht nur komplizierte Dinge häufig komplizierte Antworten erfordern, sondern selbst einfache Dinge können kompliziert sein. Wenn man da wieder in die Quantenwelt schaut, dann sieht man, dass selbst eindimensional, also rechts, links, schwarz-weiß, noch nicht mal unbedingt einfach ist. Ich habe mich damit im Studium beschäftigt. Eindimensionale Sachen können ziemlich kompliziert sein. Das heißt, es gibt für komplizierte Dinge mit Sicherheit keine einfachen Antworten und selbst für einfache Dinge kann es komplizierte Antworten geben. Das muss man unter Umständen dann einfach hinnehmen. Und ein Punkt, der auch noch wichtig ist, ich bin ja als Wissenschaftler ein Fachmann im Gebiet der Wissenschaft, nämlich im Bereich der Oberflächenphysik. Was natürlich manche Leute dann nicht daran hindert, mir erklären zu wollen, wie Physik funktioniert. Ist aber an sich ziemlich schräge Vorstellung, nämlich ich bin Physiker. Ich würde einem Handwerker auch nicht erklären, wie er sein Handwerk machen soll. Handwerker ist ein Handwerker, der versteht doch seinen Beruf am besten. Und als Physiker bin ich Physiker und verstehe meinen Beruf am besten. Ich habe also sozusagen meine Heimhälfte sozusagen wie auf dem Spielfeld quasi. Und deshalb, das heißt, man braucht Wissenschaftskommunikation, um diese Ergebnisse entsprechend aufzubereiten, dass sie die Bevölkerung verstehen kann. Genauso wie ein Handwerker in dem Sinne eine Handwerkskommunikation braucht, um das den Leuten zu erklären. Um wieder aufs aktuelle Beispiel zurückzukommen, wir sind halt eben keine Gesellschaft von 80 Millionen Virologen. Wir sind eine Gesellschaft von ein paar Virologen, die versuchen, diese Pandemie zu verstehen, zu erklären, daraus Ergebnisse abzuleiten und die dann weiterzugeben. Genauso wie wir natürlich auch nicht 80 Millionen Fußballtrainer sind. All das gerade eben Gesagte ist natürlich spätestens während der COVID-19-Pandemie offenkundig und auch omnimedial zutage getreten. Das heißt, omnimedial natürlich auch im Bermuda-Funk. Als da während zum Beispiel eine Diskussion über unser Programmstatut, ich hatte daraus ja gerade eben schon etwas zitiert, in Sendekritiken, zu denen wir gleich noch kommen, und auch zu der Frage generell, wie wir mit solcher Kritik innerhalb des Senders umgehen, wie das mit der Meinungsfreiheit dann aussieht, da muss man natürlich ganz klar sagen, Meinungsfreiheit ist die Freiheit, auch Kritik zu äußern und Widerspruch zu äußern. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass ich meine Meinung ohne Widerspruch vertreten können muss. Meinungsfreiheit heißt, ich darf auch Kritik daran äußern. Und überspitzt gesagt ist Meinungsfreiheit sogar die Freiheit, mich mit falschen Sachen lächerlich zu machen. Ist trotzdem eine wichtige Freiheit. Und wichtig ist, dass diese Diskussionen darüber trotzdem mit Respekt und Argumenten stattfinden. Was wir allerdings auch gesehen haben im Programm oder gehört haben, genauer gesagt, wir sind ja im Radio, dass es Sendungen gab, die einen nicht neutralen Standpunkt eingenommen haben, ohne das transparent zu machen, trotzdem den Anspruch der absoluten Wahrheit dabei vertreten haben, zum Teil sogar auf nachweislich unwissenschaftliche oder zumindest fragwürdige Ergebnisse und Inhalte verwiesen haben, unter anderem dadurch, dass es auch eine einseitige Quellenakzeptanz gegeben hat, bis hin zu einfach esoterischen angehauchten Inhalten. Und an sich ist vieles davon durch die Meinungsfreiheit gedeckt, auch durch das Programmstatut. Aber es ist wichtig, dass das als solches auch benannt wird, weil es natürlich inhaltlich nicht gleichberechtigt zu seriöser Wissenschaft ist. Und wenn ich das klar als sowas benenne, heißt es nicht, dass ich irgendwie schwarze Listen beispielsweise führe und auch nicht eine bestimmte Religion habe, sondern ich mache es einfach transparent. Und daraus folgt nicht, dass es eine offizielle Meinung gäbe. Das heißt, mit anderen Worten, Kritik ist nicht nur möglich, sondern Kritik ist erlaubt und, wie ich ja schon gesagt habe, Kritik ist auch notwendig, um den eigenen Standpunkt immer wieder zu hinterfragen und argumentativ zu schauen, inwiefern dieser Standpunkt noch haltbar ist und wo er überarbeitet werden muss sozusagen. Wichtig, was ich schon sagte, Respekt und Argumente. Der Ton macht die Musik. Das heißt, ich muss also die Kritik sachlich vortragen. Und solche Kritik muss offen geschehen, ohne Unterstellung. Auch ganz wichtiger Punkt. Beispiele für solche Kritik habe ich mir überlegt. Und zwar kann man ganz problemlos, ohne in irgendeine Querdenker-Ecke oder so gestellt zu werden, auf objektive Widersprüche in der Pandemie hinweisen. Zum Beispiel den Sinn von Ausgangssperren in Bezug auf Einkaufen, auf Sport und Arbeiten. Denn das war im letzten Winter definitiv der Fall. Ich musste dann einkaufen, mit alle einkaufen. Ich durfte nicht nach 20 Uhr einkaufen gehen, wenn der Laden leer ist. Ich durfte draußen keinen Sport machen, alleine. Aber arbeiten, das durfte ich die ganze Zeit über. Das ist eine ganz normale Kritik an diesem Aspekt, den man äußern kann. Ist angemessen, ist sachlich rübergebracht, ist argumentiert. Und natürlich gibt es auch andere Punkte, die dann dafür und dagegen sprechen. Dann weiterer Punkt, der in der Pandemie aufgefallen ist, dass im Grunde genommen jedes Bundesland oder teilweise jede Gemeinde ihre eigenen Regeln hat, die sich auch zum Teil widersprochen haben, wo manchmal gar nicht klar war, wenn ich jetzt wohin fahre, was gilt da eigentlich? Wie ist es, wenn ich im Zug fahre und fahre durch eine Gemeinde durch, in der eine andere Regelung gilt? Dann natürlich so Aspekte, dass auch Lobbyorganisationen bestimmte Regeln beeinflusst haben. Da wären zum Beispiel die Friseure, die Gastronomie, die versucht haben, natürlich Einfluss zu nehmen auf Hygieneregeln. Andere Lobbygruppen haben da nicht so viel Glück gehabt, beispielsweise die Kultur. Dann auch ein sehr wunderschönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Regeln sein können, was man natürlich auch hinterfragen kann und sollte, ist im ICE oder im Intercity das Bordrestaurant. Das ist ein Waggon, das heißt dementsprechend gelten da die ganz normalen Regeln wie in den anderen Waggons drin. Aber es ist auch gleichzeitig ein Restaurant, das heißt dort gilt je nach Inzidenz und Lage 3- oder 2G-Regelung. Das heißt also geimpft, genesen oder getestet. Wenn ich jetzt allerdings aus dem Bordrestaurant Essen nehme und mich an einen Platz setze, im anderen Waggon, dann gilt diese Regel plötzlich nicht mehr. Ich bin im gleichen Zug, ich esse etwas, muss dafür die Maske abnehmen, aber wo ich esse, spielt eine Rolle. Die Frage ist, wissen Viren das auch? Dann auch, was man häufig sieht, was man eigentlich in der Pandemie ständig irgendwo sieht, dass irgendeiner Form planlos agiert wird, beziehungsweise es wird eher reagiert auf Inzidenzwerte, auf auf die Impfkampagne selber, auf die Lage in den Krankenhäusern. Es wird also wenig vorausschauend agiert, wird eher reagiert. Auch so ein Punkt, den man auf jeden Fall kritisieren sollte, meiner Meinung nach. Häufig bei vielen Punkten, dass man eher so ein Durchwurschteln hat, statt auf eine Fehlerkultur, Beispiel Maskenbeschaffung, Beispiel Impfkampagne, anstatt dass jemand sagt, okay, an der Stelle, das könnten wir anders machen, da haben wir Fehler gemacht, wird versucht, sich durchzuwurschteln, weil man für die Fehler nicht einstehen möchte. Das ist aber total fatal. Fehlerkultur ist wichtig, total wichtig. Und natürlich auch massive Fehlallokationen von Ressourcen, ich sag nur Maskendeals, da sind für viel Geld überteuerte Masken gekauft worden, die dann nur schleppend wieder verteilt worden sind. Oder beispielsweise, was man auch hinterfragen kann, ist diese massive Finanzspritze für BioNTech, um ihren mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Wenn man sich die Bilanz anschaut von BioNTech letztes Jahr, die haben so viel Gewinn gemacht, Großteil davon kommt unter anderem durch diese Finanzspritze startet. Das heißt, effektiv gesehen haben die den Impfstoff mehr oder weniger geschenkt bekommen. Also die Entwicklung des Impfstoffs haben sie geschenkt bekommen von uns. Das sind Punkte, die sind fundiert, die sind legitim durchaus. Wir sind aber nicht aus irgendeiner, ich sag mal, Schwurbelecke, nicht aus einer Querdenkerecke, sondern ich habe objektive Widersprüche aufgedeckt, die ich natürlich auch zur Diskussion stelle. Ganz klar. Ich sage, das sind Punkte, die mir aufgefallen sind, aber es kann sein, dass mir Informationen fehlen und die Welt vielleicht in der Hinsicht anders aussieht. Ich mache das hier in dieser Sendung vollkommen transparent. Andere Kritik hingegen, die es auch immer wieder gegeben hat in der öffentlichen Meinung, versucht, scheinbare Widersprüche zu konstruieren, um beispielsweise Pandemie-Maßnahmen zu delegitimieren, statt zu kritisieren. Also dabei wird oft suggeriert, dass der scheinbar bequemere Weg, dass es einen scheinbar bequemeren Weg gibt, im Jetzt, ohne einen Blick in die Zukunft, also nicht zu weit in die Zukunft blicken, weil da sind wieder Unsicherheiten natürlich auch drin. Kann auch sein, dass man feststellt, okay, der scheinbar bequeme Weg führt in der Zukunft in die Sackgasse, aber er ist bequem. Von daher versucht man eher im Jetzt zu leben, den bequemen Weg zu gehen und sich dann später zu überlegen, wie man aus der Sackgasse rauskommt. Dann andere Kritik natürlich sät Zweifel auf der Gefühlsebene, weil die einem natürlich immer näher ist als der Verstand. Also bei Werbung, ganz klassisches Beispiel, Werbung mit Fakten funktioniert nicht. Werbung mit Emotionen funktioniert tadellos. Man schaut sich nur mal beispielsweise Werbung für Pkw an. Da ist 100% Emotion, 0% Fakten oder vielleicht bei Elektroautos oder so vielleicht um 1-2% Fakten, aber Emotionen funktioniert immer besser. Und natürlich, wie funktioniert das Ganze? Diese andere Kritik, wie ich sie nenne, sie verwendet falsche Tatsachenbehauptungen, sie fehlinterpretiert beispielsweise wissenschaftliche Studien, also das heißt, diese scheinbaren Widersprüche basieren auf Fehlinterpretationen. Es werden häufig für die Tatsache des aktuellen Standes der Wissenschaft missachtet, es wird also von der Wissenschaft geredet und zum Teil werden auch vorläufige Studienergebnisse genommen, herangezogen, die in ein Narrativ passen. Die können aber auch natürlich falsch sein. Gerade aktuelle Studien sind häufig im Review. Das heißt, ich brauche eine sinnvolle Quellenkritik und muss gucken, was gibt es an wissenschaftlichen Reaktionen auf diese Studie. Die sind natürlich bei den wissenschaftlichen Portalen transparent. Ich sehe also, wie andere Wissenschaftler damit umgehen. Und diese Reaktionen darf ich nicht ignorieren. Auch wenn sie meinem Weltbild widersprechen. Ich muss sie wirklich zur Kenntnis nehmen und damit mein Weltbild neu kalibrieren. Und ein Punkt, der natürlich auch immer gut funktioniert, ich muss mich als Opfer konstruieren können, um meine andere Kritik äußern zu können. Weil einem Opfer, dem bringt man eher Mitleid entgegen und wenn man sich dann selber in einen Opferstatus begeben kann, erhöht das moralisch den eigenen Standpunkt, auch wenn das inhaltlich natürlich vollkommen egal ist. Dann, was auch immer gut kommt, ist, gegen den Mainstream gerichtet zu sein. Also so am besten sogar ein Mainstream konstruieren, egal ob es den gibt oder nicht. Aber wenn ich sage, ich bin gegen den Mainstream, heißt per se auch immer schon mal Minderheitenschutz sozusagen. Und das Ganze natürlich dann, um auf der Emotionsebene Stimmung zu erzeugen. So kann natürlich auch Kritik ablaufen, ist aber unseriöse und wie ich finde nicht legitime Kritik. Weil tatsächlich sie nicht inhaltlich ist und auch nicht inhaltlich vorankommen will. Das ist Two Guitars von Admiral Bob, erschienen im Jahr 2012 unter einer Creative Commons Lizenz Namensnennung 3.0 bei ccmixer.org zu finden unter dig.ccmixer.org/files/admiralbob77/35879. habe mir mal ein paar Beispiele rausgesucht für solche unseriöse und, wie ich auch finde, nicht legitime Kritik. Und beispielsweise, also es sind Punkte, die zum Teil auch in Sendungen dann aufgegriffen worden sind hier im Bermuda-Funk. Ein Beispiel sind die unterschiedlichen Hygienemaßnahmen in verschiedenen Ländern. Deutschland gab es relativ schnell eine Maskenpflicht und dann auch mehrere Shutdowns in den letzten eineinhalb Jahren. Dänemark gab es anfangs keine Maskenpflicht, keine Lockdowns. Das heißt, die konnten, in Anführungszeichen, ein normales Leben führen. Scheinbar. Wenn man jetzt natürlich nach den Kritikpunkten geht, dann ist es der Punkt, dass wir hier einfach bestimmte Aspekte missachten, die wichtig sind, und zwar zum Beispiel die Vorsicht der Menschen. Das heißt, in Dänemark haben sie vielleicht ohne Maskenpflicht und ohne Lockdowns trotzdem Abstand zu ihren Mitmenschen gehalten und sind nicht zu Großveranstaltungen gegangen. Es gibt dann zu dem Thema, ob die Masken wirken oder nicht, auch eine Studie von Henning Bundgaard aus März 2021, ist erschienen bei den Annals of Internal Medicine. Und das scheinbare Ergebnis dieser Studie steht erstmal den wissenschaftlichen Empfehlungen und auch dem gelebten Alltag in Deutschland entgegen. Allerdings, wenn man sich diese Studie genau anschaut, dann sieht man, dass die Autoren genau darauf hinweisen, dass man die Wirklosigkeit von Masken gerade nicht aus ihrer Studie herausziehen kann, dass andere Aspekte dabei zum Tragen kommen können. Und es gibt auf diese Studie auch viele Antworten von anderen Wissenschaftlern, die beim Verständnis dieser Ergebnisse und wie sie einzuordnen sind, helfen. Das heißt, ich darf also nicht diese wissenschaftlichen Ergebnisse fehlinterpretieren und auch Punkte missachten, die mir zum Beispiel nicht gefallen. Nein, ich muss die komplette Studie mit ihrer Einordnung zur Kenntnis nehmen. Das heißt, es sind Punkte drin, die meinem Weltbild vielleicht erstmal widersprechen. Es sind aber auch Punkte drin, die vielleicht meinem Weltbild entsprechen. Aber so ist Wissenschaft. Und was natürlich jetzt aus dieser Fehlinterpretation folgt, sind dann Leute, die beispielsweise die Behauptung aufstellen, Masken oder sogar Lätzchen, wie sie auch genannt werden, würden nicht schützen. Und damit kann man natürlich wunderbar die Pandemie-Maßnahmen delegitimieren, mit scheinbarer Kritik daran. Man kann suggerieren, dass es einen einfachen Weg gibt, nämlich auf die Masken einfach verzichten, ohne zu gucken, wie es im Langfristigen aussieht. Ob das nicht zum Beispiel eine Sackgasse ist, weil ich dann im Krankenhaus liege mit einer Covid-19-Erkrankung. Und das ist natürlich etwas, wie man das so provokant auf den Punkt bringt, mit dem man auf der Gefühlsebene Zweifel schüren kann. Das heißt, ich kann damit quasi versuchen, eine ablehnende Stimmung hervorzurufen. Weiteres Beispiel, was auch momentan prominent die Runde macht. Ich habe beispielsweise 40% der Leute auf der Intensivstation sind geimpft, aber ich habe eine Bevölkerung, eine Impfquote von 70%. Daraus wird dann gefolgert, Impfung schützt nicht, wie versprochen. Oder, sogar verkürzt, Impfung schützt gar nicht. Dafür ist natürlich dann wichtig, dass man Statistikern, um dann diese falsche Tatsachenbehauptung und diese mathematische Fehlinterpretation zu widerlegen. Und zwar gibt es da die sogenannte kombinierte Wahrscheinlichkeit, die dabei eine Rolle spielt. Das heißt, ich muss die 70% der Bevölkerung, die geimpft sind, entsprechend 40% der Patienten auf der Intensivstation, und die 30% der Bevölkerung, die nicht geimpft sind, entsprechend 60% auf der Intensivstation. Das heißt, statistisch gesehen habe ich da schon mal, wenn ich das so gegeneinander stelle, heißt es, die 30% machen auf der Intensivstation einen größeren Anteil der Patienten aus. Widerspricht schon mal der Eingangsthese, dass die Impfung schützen würde. Wenn ich jetzt die kombinierten Wahrscheinlichkeiten ausrechne, heißt das, ich habe doppelt so viele Geimpfte ungefähr, aber 0,7 mal so viele Leute auf der Intensivstation. Jetzt muss ich diese zwei Drittel mit den 1,5 in Relation setzen und bekäme in diesem Beispiel ein Drittel raus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine geimpfte Person auf der Intensivstation zu landen bei einer Infektion wäre in dem Rechenbeispiel ein Drittel so groß. Das heißt, als ungeimpfte Person ist die Wahrscheinlichkeit dreimal so häufig. Wenn man das jetzt noch nach Altersgruppen macht, dann kommen teilweise Faktoren raus, die liegen bei einer erfolgreichen Infektion von ungefähr Faktor 10 bis 20. Das heißt also, die Impfung schützt definitiv. Und dieses scheinbare Argument ist natürlich so ein Ding, was versucht, die Impfkampagne zu torpedieren, versucht natürlich auch dieses 2G-Regime von Geimpft und Genesen zu torpedieren. und das Ganze dann mit diesem Argument auf einer Gefühlsebene. Weil natürlich auch viele Leute sagen, Mathe, Zahlen, Statistik, da war ich in der Schule schon schlecht drin. Und auch sowas muss man natürlich sich genau anschauen und dann gucken, okay, wer will mir da was verkaufen sozusagen. Dann noch ein weiteres Beispiel, ich habe noch zwei Beispiele. Das eine ist die Technologie der verbreiteten Impfstoffe gegen Covid-19 basierend auf mRNA-Technologie. Das heißt, es wird gesagt, es sind experimentelle Impfstoffe. Allerdings, wenn man genau hinguckt, die Forschung dahinter gibt es schon seit 40 Jahren. Das heißt, so experimentell ist das Ganze eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte vor kurzem noch gelesen, Red Bull ist, glaube ich, genauso alt. Und da ist, glaube ich, die Hemmschwelle, sich das reinzukippen, deutlich geringer, als sich den mRNA-Impfstoff spritzen zu lassen. Dann ein Punkt, der auftrat, den die wissenschaftlich auch sehr genau angeguckt hat, ist, dass bei jungen Männern zum Teil, das ist eine kleine statistische Erhöhung, bei Herzmuskelentzündungen geben könnte. Allerdings, nach der Impfung, weil das Immunsystem belastet wird, soll man sich schonen. So, junge Männer haben sich vielleicht gedacht, naja komm, spritz es drin, bisschen Muskelkater, wenn das weg ist, gleich wieder pumpen gehen. Das könnte natürlich unter Umständen dazu führen, dass so eine Herzmuskelentzündung entsteht, aber das Risiko, eine solche Entzündung durch Covid zu bekommen, ist deutlich größer als durch die Impfung. Und eine Herzmuskelentzündung ist gut behandelbar, im Gegensatz zu einer Erkrankung mit Covid-19. Dann weiterer Punkt, der auch immer wieder geäußert wird, die Impfung schützt nicht 100%. Das ist aber auch tatsächlich, wie die Wissenschaft das relativ früh schon rausbekommen hat, dass es keine sterile Immunität gibt. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die vor einem schweren Verlauf schützt. Und das Wahrscheinlichkeit heißt in dem Sinne, ich habe einen Wert, der liegt unter 100%. Von daher, wenn jemand ankommt und sagt, das schützt nicht 100%, kann man sagen, ja, das ist auch genau das, was wir schon mal wissen. Dann, weiterer Punkt, der häufig geäußert wird, ich muss mich nach einem halben Jahr ja schon wieder auffrischen lassen. Aber auch das war zu erwarten, wenn man sich damit beschäftigt, schon längere Zeit, dass diese Impfung nicht ewig hält oder wie eine Tetanus-Impfung 10 Jahre. Und auch Tetanus, dieses Beispiel, heißt natürlich, ich habe da auch dort Auffrischungsimpfungen. Es gibt bei vielen anderen Impfungen auch. Also es ist auch dieses Prinzip ist nichts Neues in der Medizin, dass Impfungen eine bestimmte Zeit wirken und danach aufgefrischt werden müssen. Aber anderer Punkt, der auch spannend ist, wenn so eine Impfung gegen Covid-19 nur ein halbes Jahr hält, bevor sie aufgefrischt werden muss, heißt das auch, dass ich keine Langzeitwirkung davon habe oder sehr wahrscheinlich keine Langzeitwirkung. Heißt also, die Frage, wie die Langzeitwirkungen der Impfung sind, kann man tendenziell eher mit beantworten, gibt es eher weniger. Allerdings, bei einer Infektion mit Covid-19 ist die Wahrscheinlichkeit für Langzeitwirkung doch relativ groß. Dann, weitere Frage, die auch mal wieder kommt, dann von Leuten, die sich mit dem Thema ein bisschen genauer beschäftigen. Warum ist eigentlich noch kein Totimpfstoff zugelassen? Es gibt doch welche. Da muss man zu sagen, die Totimpfstoffe sind deshalb noch nicht zugelassen, weil sie eine geringe Wirksamkeit haben. Sinovac beispielsweise aus China, die waren die ersten mit einem Totimpfstoff. Die forschen mittlerweile selber an mRNA-Impfstoffen, weil sie festgestellt haben, dass die Wirksamkeit nicht groß genug ist. Das ist auch der Grund, warum Sinovac immer noch im EMA-Zulassungsverfahren ist und nicht zugelassen ist. Die Daten sind nicht gut genug, um zu sagen, jawohl, das können wir guten Gewissens verimpfen. Weiterer Punkt, der auch natürlich bei Totimpfstoffen wichtig ist, da brauche ich Wirkverstärker und Konservierungsmittel. Das ist ein Thema, das war auch Anfang des Jahres in einer dieser Impfpro- und Kontrasendungen hier im Bermuda-Funk, die Rolle von Wirkverstärkern und Konservierungsmitteln. Und ich bin mir relativ sicher, die Leute, die jetzt sagen, sie hätten gerne einen Totimpfstoff, haben eine gewisse Schnittmenge mit den Leuten, die sagen, ich will damit nicht geimpft werden, weil da Wirkverstärker und Konservierungsmittel drin sind. Mit anderen Worten, man sucht auch eine bequeme Ausrede einfach dafür. Dann, genau, was ist mit anderen Impfstoffen? Ich meine, wenn man bei Wikipedia schaut, sind momentan knapp 50 Impfstoffe weltweit im Umlauf. Was ist mit denen eigentlich? Ich hätte gerne den folgenden. Nun, die müssen bei der EMA eingereicht werden und sie müssen eine Wirksamkeit nachweisen. Das heißt, ich habe da auch eine gewisse Produktsicherheit einfach. Es kann nicht einfach irgendetwas da verspritzt werden, in der Hoffnung, dass es funktioniert oder in der Behauptung, dass es funktioniert, wie bei Homöopathie. Nein, die Impfstoffe müssen ihre Wirksamkeit tatsächlich nachweisen, damit sie zugelassen werden können. Dann habe ich noch ein paar weitere Klassiker, die eigentlich immer wieder die Runde machen zu dem Thema. Einmal, die mRNA-Impfstoffe sind Gentechnik, die man sich verspritzt. Sie verändern das Erbgut vielleicht sogar. Manche Leute haben Angst davor. Aber das ist genetisch gar nicht möglich, weil es mRNA ist, also das Messenger-RNA, also Boten-RNA. Und es ist keine DNA, die da verspritzt wird. Und es ist keine DNA, die da in meine eigene DNA eingebaut wird. Es ist also keine Gentherapie. Bei der Gentherapie wird tatsächlich die eigene DNA manipuliert. Und diese mRNA kann man sich so vorstellen, es wird praktisch ein Steckbrief erzeugt im Körper fürs Immunsystem, damit das Immunsystem dann gucken kann, aha, da ist das SARS-CoV-2-Spike-Protein, gesucht, tot oder lebendig, das schnappe ich mir. So funktioniert das. Verbunden damit ist natürlich auch das Vorteil, die mRNA-Impfstoffe würden unfruchtbar machen. Das ist nicht nachgewiesen. Im Gegensatz zu möglichen Schäden durch Covid-19. Also Covid-19 kann unter Umständen unfruchtbar machen. Bei den Impfstoffen ist es nicht nachgewiesen. Es gibt reihenweise Frauen, die nach der Impfung schwanger geworden sind. Mit übrigens interessant dem Nebeneffekt, dass die Kinder schon eine natürliche Immunität mit sich bringen. Das heißt, wenn die Situation weiterhin so suboptimal läuft, sage ich mal, spätestens in 18 Jahren haben wir Glück, weil dann eine Generation Kinder erwachsen ist, die sehr wahrscheinlich immun sind gegen Covid-19. 18 Jahre ist ein überschaubarer Zeitraum, zumindest für die Erde gesehen, für uns natürlich ein bisschen unpraktisch. Man kann also feststellen, dass eine Erkrankung mit Covid-19 und größere Risiken für einen selber erzeugt als die Impfung dagegen. Denn bei Covid-19 kommt auch noch das Risiko des Todes hinzu. Es gibt Studien und Datenbanken zu Impfschäden, allerdings sind die mit Vorsicht zu genießen, weil da zum Teil einfach alle Fälle eingetragen sind, die zeitlich nach einer Impfung passiert sind. Das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. Wenn ich also beispielsweise nach der Impfung freudig und unaufmerksam über die Straße gehe, vom Auto angefahren werde oder vom Auto so überfahren werde, dann ist das ein Todesfall nach der Impfung, ist aber nicht im kausalen Zusammenhang mit dieser Impfung. Und meines Wissens, das ist also mein Kenntnisstand, den ich hier darlege, gibt es bislang da keine tödlichen Impfschäden. Im Gegensatz dazu gibt es ziemlich viele Leute, die nach einer Erkrankung mit Covid-19 verstorben sind. Und zwar im direkten Zusammenhang damit. Und ein Punkt, der hier bei der Diskussion über die mRNA-Impfstoffe natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass es zum Teil eine generelle Impfskepsis gibt. Beispielsweise aufgrund der Schweinegrippeimpfung von vor 10 Jahren ungefähr, wegen der Impfpflicht gegen Masern für Kinder oder auch wegen des berühmten Gerüchtes, Impfungen würden Autismus hervorrufen. Stimmt natürlich nicht. Das sind allerdings Punkte, die zum Teil einfach bei Leuten da sind, gegen die man dann sachlich gegenargumentieren muss und hoffentlich dabei Erfolg hat. Der letzte Punkt mit klassischer, unseriöser Kritik, der ist sogar aus dem aktuellen Programm mehr oder weniger, und zwar die Behauptung, gesunde Menschen würden durch die Hygieneregeln diskriminiert. Dazu muss man längst sagen, der Test, den man machen kann bei einer sogenannten 3G-Regel, ist eine Momentaufnahme zum Testzeitpunkt. Das heißt, wenn ich einen Schnelltest mache, dann weiß ich, ob ich entsprechende Artefakte des Virus in mich trage zu dem Zeitpunkt des Testes. Wenn ich einen PCR-Test mache, weiß ich, wie das zum Zeitpunkt des Testes war. Da gibt es das Ergebnis häufiger erst nach ungefähr 24 Stunden, weil es ja im Labor untersucht wird. Das heißt, ich weiß, wie ich vor 24 Stunden war. Dann kommt noch dazu, ich kann natürlich sagen, ich bin gesund, aber ich weiß es gar nicht unbedingt. Denn ich kann natürlich ansteckend sein, bevor ich Symptome habe oder ohne Symptome zu haben. Das heißt, die Behauptung, ob ich jetzt gesund bin oder nicht, kann ich das mit dem Test nur überprüfen, weil ich natürlich asymptomatisch sein kann oder noch nicht in der symptomatischen Phase bin. Dahingegen weiß man, dass die Impfung oder Antikörper durch eine Genesung signifikant schützen. Das heißt, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz ist bei so Personen niedriger. Wir hatten das ja gerade eben schon mal ausgerechnet, wie da die Unterschiede sind. In meinem Beispiel war es ein Faktor 3, in der Realität bis zu Faktor 10 oder 20 sogar. Wenn man das mit berücksichtigt, heißt es natürlich, dass Leute, die geimpft sind und genesen sind, dementsprechend auch schon mal auf Veranstaltungen sicherer sind. Leute, die getestet sind, haben natürlich das Risiko, dass sie sich anstecken von Leuten, die zum Testzeitpunkt noch nicht genug Virenmaterial hatten und das danach ausbrüten. Oder auch natürlich von asymptomatischen Geimpften. Die können Leute, die negativ getestet sind, aber nicht geimpft, natürlich auch anstecken. Das heißt, eine solche Regel, eine 2G-Regel beispielsweise, schützt die Nicht-Geimpften vor solchen Leuten, die eine Infektion mit sich tragen können, geimpft sind und dementsprechend daran nicht schwer erkranken. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, die Diskriminierung an sich gibt es allein auch das dem Punkt auch schon nicht, weil die Impfung gratis und für alle ab 12 zugänglich ist. Jetzt gerade ist sogar die Zulassung für die 5- bis 11-Jährigen. Bei kleineren Kindern ist davon auszugehen, nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft, wichtig, jetziger Stand der Wissenschaft, es kann sein, dass man später zu anderen Ergebnissen kommt, da ist es so, dass da tendenziell eh keine schweren Verläufe laufen, die Kinder sich also so natürlich immunisieren. Das heißt, ich habe keine Diskriminierung, weil es frei zugängliche, kostenlose Alternativen gibt für Menschen. Und letzter Punkt, es gab bis in den Sommer rein im Infektionsschutzgesetz bestimmte Regeln für bestimmte Inzidenzen. Wenn man jetzt diese Inzidenzregeln nach dem Impfstatus oder beziehungsweise nach dem Genesenstatus aufschlüsselt, dann könnte man basierend auf dem Infektionsschutzgesetz daraus wieder bestimmte Regeln ableiten, so wie wir das ja das letzte Jahr gemacht haben. Und da muss man sehen, die Inzidenzen von Leuten, die geimpft oder genesen sind, sind einfach mal im Schnitt Faktor 10 bis 20 niedriger. Das heißt, wenn ich eine durchschnittliche Inzidenz von, was weiß ich, wie zum Beispiel jetzt gerade irgendwie 400 in Mannheim, Pi mal Daumen habe, dann kann es sein, dass die Inzidenz für Geimpfte und Genesene vielleicht sogar unter 50 ist, während die Inzidenz bei Leuten, die nicht geimpft sind, sehr viel höher ist und eigentlich man nach den Regeln des letzten Jahres sofort einen Shutdown umsetzen müsste, damit die Intensivstationen nicht verlaufen. Und diese vier Punkte, die ich als Beispiele gebracht habe, für unseriöse und meiner Meinung nach nicht legitime Kritik, die sind leider auch im Bermuda-Funkprogramm aufgetaucht. Deshalb beschäftige ich mich damit. Wichtig an meiner inhaltlichen Kritik ist, dass sie natürlich genauso berechtigt ist, wie die Kritik, die in Sendung geäußert wurde, an Wissenschaft oder an der Politik. Und das Ganze hat natürlich nichts mit Framing zu tun, noch viel weniger mit Verleumdung oder Diffamierung oder mit irgendeiner Cancel Culture. Und das geht natürlich auch überhaupt nicht dabei, hier irgendwelche, in Anführungszeichen, schwarzen Listen aufzustellen oder Freund-Feind-Schemata zu folgen. Es geht einfach um die inhaltliche Auseinandersetzung. Und da ist es dann auch wichtig, dass man den objektiven Standpunkt einnimmt, den subjektiven Standpunkt verlässt und nicht auf die gefühlte Wahrnehmung vertraut, sondern auf das Faktische. Also ganz klar schaut, okay, es gibt beispielsweise nicht diese Ausgrenzung, was ich ja gerade schon gesagt hatte. Wichtig dabei ist auch, dass Leute, die eine andere Meinung vertreten, damit nicht ausgegrenzt werden. Wenn ich sage, das ist falsch, heißt es nicht, du bist bäh, sondern ich sage einfach, es ist falsch. Kritik ist auch kein Angriff. Also wenn ich sage, nein, das stimmt nicht, dann heißt das nicht, nein, du bist doof. Ich attackiere dich jetzt. Das heißt, sachlich, nein, das stimmt nicht. Und man darf sich davon natürlich nicht einschüchtern lassen. Und, was ich schon gesagt habe, es gibt natürlich keine festgesetzte die Meinung und die Wissenschaft dahinter. Das heißt, es gibt also auch keine Alternativlosigkeit von irgendwelchen Dingen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese Punkte mit Ausgrenzung anderer Meinungen, Kritik als Angriff auffassen, Leute, an die andere Meinung hätten, würden eingeschüchtert beispielsweise, das sind Sachen, die tatsächlich auftreten können, wenn man Kritik äußert und berechtigte Kritik äußert, so wie ich das hier in dieser Stunde jetzt getan habe. Aber Die Beispiele, die ich herausgegriffen habe, sind natürlich Sachen, die eingeordnet werden müssen und die vor allem nicht als absolute Wahrheit verkauft werden dürfen, weil sie zum Teil auch einfach inhaltlich falsch sind. Und das ist eine Verantwortung einer seriösen Sendung, subjektive Standpunkte auch entsprechend zu benennen. Dementsprechend haben wir das ja auch in unserem Programmschritt drinne stehen. Mir ist natürlich bewusst, dass die Themen, um die es teilweise geht, und Covid-19 gehört definitiv auch mit dazu, nicht einfach sind. Und mir ist auch bewusst, dass nicht jeder oder jede Biologe, Mediziner, Virologin oder Statistiker ist. Und das sind Punkte, die natürlich auch wichtig sind. Das heißt, wenn ich eine Sendung mache, in der es über Biologie, Medizin, Virologie oder Statistik geht und ich bin beispielsweise Physiker, dann sollte ich das dementsprechend auch transparent machen. Und das heißt natürlich, wir brauchen Wissenschaftskommunikation, um genau solche Ergebnisse rüberzubringen. Oder wenn ich beispielsweise über Handwerk spreche, brauche ich sowas wie eine Art Handwerkskommunikation, weil ich natürlich kein Handwerker bin, dementsprechend davon keine Ahnung habe. Das heißt, wichtig ist bei solchen Dingen, dass ich zum Beispiel transparent einfach sage, soweit ich das verstanden habe. Das sind wenige Worte, die man einfach sagen kann, aber die den Hörern vermitteln, okay, das ist jetzt der Standpunkt desjenigen, der es rüberbringt. Und ich hoffe, ich habe hier in der Sendung das oft genug transparent gemacht, dass das meine Sicht der Dinge ist, so wie ich sie verstanden habe. Das heißt, mein Senderbewusstsein ist entsprechend der eigenen Fähigkeiten. Und ich habe natürlich auch die Fehlerkultur und sage, okay, soweit ich das verstanden habe, es muss aber nicht richtig sein. Es kann sein, dass ich da einen Denkfehler drin habe. Und diese Größe, das zuzugeben, die sollte man als seriöse Person, die eine Sendung macht, natürlich auch haben. Das heißt auch, diese Größe, Fehler zuzugeben und eine Fehlerkultur zu haben, heißt, dass ich zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse würdige, die plausibel sind, aber die meinem Weltbild widersprechen, die mir nicht gefallen. Sie können trotzdem richtig sein. Und das heißt auch, dass ich akzeptiere, dass es keine einfachen Antworten auf komplexe Sachverhalte gibt, wie das Beispiel mit den eindimensionalen Nanostrukturen, das ich schon gebracht hatte. Und was natürlich auch ein Punkt dabei ist, die Größe, also für eine Fehlerkultur zu haben, ist das klassische Beispiel mit dem Geisterfahrer, der auf der Autobahn unterwegs ist. Bin ich der Geisterfahrer oder kommen mir tatsächlich gerade viele Geisterfahrer entgegen? Das ist auch so ein Punkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Geisterfahrer bin, ist höher, als dass alle anderen Geisterfahrer sind, statistisch gesehen. Dementsprechend, ich bin Physiker. Ich habe hier über Dinge geredet, die mit der Pandemie zu tun haben, nach meinem Kenntnisstand. Ich habe über Wissenschaft geredet, nach meinem Verständnis. Und eigentlich bin ich ein Radiomensch, bin in der Musikredaktion tätig und dementsprechend gibt es zum Abschluss noch Musik. Freedom featuring Snowflake von Escher, erschienen im Jahr 2010 bei ccmixer.org unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung. Das zu finden ist das Stück auf dig.ccmixer.org/files/eshar46/27211. With my voice and its tone and its words.
bird over sea. Freedom is living in you and in me. Freedom is ringing for whom the bell tolls. Freedom is living in the young and the old. Freedom is singing. Freedom is living.